Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Der Krieg in der Ukraine ist seit mehr als 3 Wochen das beherrschende Thema. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Auch Tirol bereitet sich derzeit intensiv auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Exakte Zahlen liegen zwar nicht vor, aber es ist davon auszugehen, dass zwischen 200 und 300.000 Menschen in Österreich um Hilfe ansuchen werden. Ein Zehntel davon wird es wohl in Tirol tun. Tirol steht also vor einer großen Herausforderung. Ein eigens eingerichteter Krisenstab, in dem Vertreter des Landes, der Rettungsdienste, der Polizei, des Bundesheers und viele andere sitzen, bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. In diesem Krisenstab sitzt auch Soziallandesrätin Gabriele Fischer. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Landesrätin, wie ist denn der Stand der Dinge bei den Vorbereitungen für die Aufnahme von Flüchtlingen?
Das Land Tirol hat sehr rasch einen Krisenstab eingerichtet, in dem alle wesentlichen Systempartnerinnen drinnen sind. Das heißt, wir sind sehr gut vorbereitet, wir haben sehr klare Strukturen aufgestellt. Das heißt, auf allen Ebenen und alle Zahnräder greifen wirklich ineinander und wir können mit der hohen Dynamik der Entwicklung standhalten und haben ein klares Schema eingerichtet, wo Unterkünfte eingemeldet werden, wie die weiteren Vorabläufe sind, wenn Menschen dann in die Unterkünfte gebracht werden, wie die Registrierung erfolgt und wie dann auch in weiterer Folge die Nachbetreuung der Menschen vonstatten gehen wird.
Wie viele Personen sind denn aktuell bereits im Land?
Also aktuell wissen wir, dass wir ungefähr 850 Personen registriert haben. Es sind aber auch Menschen da, die über Freunde, Bekannte in Tirol jetzt auch Unterschlupf gefunden haben.
Und das sind überwiegend Frauen und Kinder, stimmt das?
Aktuell sind Frauen und Kinder auf der Flucht und das ist natürlich eine besonders tragische Situation.
Und diese 850 Personen, die wollen in Tirol bleiben oder wollen die weiterreisen?
Also unser Wissensstand ist, dass ungefähr 80% dieser Menschen, die jetzt bei uns in Tirol einmal Schutz und Hilfe suchen, weiterreisen wollen. Wir wissen, dass sie Angehörige haben in Italien, in Schweiz und in Deutschland und dort dann auch ihr Endziel für die Reise festgelegt haben.
Für wie viele Personen hat man denn in Tirol jetzt Platz? Wie viele Unterkünfte sind eingemeldet und verfügbar?
Also ich muss vorausstellen, ich bin wirklich tief berührt von der Welle der Hilfsbereitschaft, die Tirolerinnen und Tiroler uns hier zukommen lassen. Ein großes Danke dafür. Aktuell sind über 400 Unterkünfte eingemeldet. Unterschiedliche Unterkünfte, das heißt von Zimmern über Großunterkünfte, auch Hotels. Und wir sind aktuell in der Lage, über 4.000 Menschen unterzubringen.
Sie haben es angesprochen, es melden sich immer wieder auch Privatpersonen, die Flüchtlinge aufnehmen wollen. Wie geht man damit um?
Wir haben da ein sehr klares Prozedere. Wir haben ja eine E-Mail-Adresse eingerichtet, unterkunft.ukraine@tirol.gv. Dort melden sich die Menschen. Dann haben wir einen Stab eingerichtet, der diese Unterkünfte einmal sondiert und schaut, was steht zur Verfügung. Ist es eine Wohnung? Ist es ein Einzelzimmer? Ist es eine Unterkunft mit mehreren Betten? Das wird eingemeldet und im nächsten Schritt dann werden diese Unterkünfte vor Ort angeschaut. Das übernehmen die Tiroler Sozialen Dienste und dann werden die anderen Formalien erledigt wie Mietvertrag und dann werden die Unterkünfte von der DST besiedelt.
Sie haben die große Solidarität der Tirolerinnen und Tiroler erwähnt. Was brauchen denn die Menschen, die zu uns kommen, jetzt am dringendsten?
Also wenn man sich diese grauenvollen Bilder anschaut, die uns da täglich aus der Ukraine erreichen und wir sehen, dass hier von diesem Aggressor wirklich auf Zivilbevölkerung geschossen wird und Einrichtungen der Zivilbevölkerung wirklich bombardiert werden, dann ist das Erste, was diese Menschen brauchen, die zu uns kommen, Ruhe, ein Dach über dem Kopf und einmal ein Essen und alle anderen Artikel des täglichen Lebens. Das stellen wir jetzt einmal sicher. In weiterer Folge, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dann einmal über Spenden, und zwar Geldspenden, einfach ganz organisiert die Bedürfnisse stillen können und dann, wenn von den Hilfsorganisationen die Aufrufe kommen, Sachspenden zu machen, dass wir das dann koordiniert machen und abgefragt wird, was wird benötigt. Und das ist jetzt eh schon im Anlaufen und wird dann auch immer wieder kommuniziert. Sie haben ja auch auf der Homepage des Landes den Hilfeaufruf der Feuerwehren gesehen für Sachspenden. Aber auch da wird der Warenkorb genau festgelegt und je koordinierter das abgeführt wird, desto besser ist es und desto direkter kommt die Hilfe an.
Und die Koordination übernimmt der Krisenstab?
Nimmt der Krisenstab in Zusammenarbeit mit den Tiroler Sozialen Diensten.
Wie lange glauben Sie denn, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine wenn Sie in Tirol bleiben, wie lange, dass Sie dann tatsächlich hier bleiben? Auf welche Zeitspanne richten Sie sich ein?
Also das eine ist, dass wir natürlich vorbereitet sind, weil natürlich erschreckende Zahlen hier kolportiert werden. Das heißt, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, aber jetzt der Stand ist, dass die Menschen weiterreisen wollen. Das heißt, sie ruhen sich hier bei uns einmal aus und gehen dann zu ihren Verwandten, Bekannten, die eben eher in den Ländern Italien, Deutschland und Schweiz angesiedelt sind. Aber was hier sehr, sehr gut funktioniert und auch ein großes Danke, die ukrainische Community unterstützt uns wirklich bei den Menschen, die jetzt bei uns sind, mit Dolmetschleistungen, aber auch mit Unterkünften. Und das ist wirklich eine Solidarität, die seinesgleichen sucht.
Das heißt aber, dass Sie haben das zuerst erwähnt, 80% wollen weiterreisen, 20% bleiben dann hier. Wie lange werden Sie, glauben Sie, dass die hier bleiben?
Das wird man sehen, weil, wie gesagt, wenn die Zerstörung in der Ukraine so fortschreitet, wie sie jetzt mit diesen Bildern uns dokumentiert wird, dann können die Leute ja nicht zurück und dann werden sie länger da sein. Aber auch da sind wir vorbereitet und die anderen Maßnahmen, die dann in weiterer Folge notwendig sind, wie Integration am Arbeitsmarkt, psychosoziale Versorgung, Beschulung, das wird gemeinsam von der Landesregierung, von den jeweiligen Landesräten in ihrem Zuständigkeitsbereich organisiert. Und auch da gibt es im Prinzip klare Abläufe.
Da geht es dann immer wieder mal auch um Geld. Gibt es eigentlich ein Sonderbudget für diese Krise, speziell bei Ihnen im Sozialressort?
Also ich glaube, dass bei dieser humanitären Katastrophe tatsächlich Geld nicht der wichtigste Faktor ist. Wenn man diese erschreckenden Bilder sieht, dann muss man einfach helfen. Das wird aber koordiniert und ordentlich erfolgen. Und wir werden nach Maßgabe der Möglichkeiten auch schauen, wo müssen wir eben finanzielle Mittel dazustellen. Und das betrifft ja alle Bereiche, nicht nur meinen sozialen Bereich, sondern eben auch in weiterer Folge dann Beschulungen, ärztliche Versorgung. Das muss man dann einfach dazustellen. Das wird man aber immer in Absprache mit den Ressortmitgliedern machen und nach der Notwendigkeit der Aufgabenstellungen, die sich dann wirklich, die dann wirklich tagesaktuell da sind.
Die Bilder, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, sind also wirklich dramatisch. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der Personen, die bei uns Schutz suchen, schwer traumatisiert ist. Das ist eine große Herausforderung auch für Tirol, oder?
Das ist eine Herausforderung, aber auch da sind wir bereits in der Vorbereitung. Das heißt, diese psychosoziale Versorgung, wie wir das jetzt nennen, die ist inzwischen aufgegleist. Das heißt, wir können sehr gut darauf reagieren, auf die Gruppen, die die Hilfe brauchen. Also wir können differenzieren zwischen Kindern, Frauen, älteren Menschen. Wir haben eine Kooperation mit bereits Vereinen und Systempartnern, die im Bereich der Flucht und Migration arbeiten. Das heißt, die das nötige Know-how einbringen, auch Menschen mit diesen dramatischen Erfahrungen genau in diesem Bereich gut zu unterstützen. Und wir können auch eine große Palette anbieten. Das heißt, wir können sozusagen Tagesstrukturen anbieten, wir können einfach Gespräche anbieten und wir können natürlich auch eine psychotherapeutische Behandlung anbieten, wenn sie dann in der Abklärung erforderlich ist.
Abschließende Frage, was ist denn Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für Tirol bei der Bewältigung dieser Krise beziehungsweise bei der Unterbringung der Flüchtlinge?
Ich glaube, und es ist auch wieder an den Bildern ersichtlich, es ist eine ganz, ganz hohe Geschwindigkeit, eine hohe Dynamik. Und da muss man wirklich täglich ganz genau hinschauen. Und das ist aus meiner Sicht momentan die größte Herausforderung, weil sich alles so schnell ändert. Die Zahlen ändern sich, die Bedürfnisse ändern sich. Und das ist natürlich für den Krisenstab eine Herausforderung und da auch ein großes Danke, weil da wird wirklich fast 24 Stunden, 7 Tage die Woche intensiv daran gearbeitet, dass wir da gut mithalten können. Aber die Bilder natürlich sind so eindrücklich, dass wir wissen, das ist eine Geschwindigkeit und eben auch die Menschen, die jetzt dann auf der Flucht sind, die Zahl steigt natürlich, weil einfach die Aggression und diese Zerstörung der Ukraine einfach ein unvorstellbares Ausmaß angenommen hat.
Es geht also nicht nur um Solidarität, sondern auch um Flexibilität.
Absolut. Flexibilität und eine sehr hohe Geschwindigkeit und Dynamik. Und damit muss man umgehen. Aber wie gesagt, wir haben so klare Strukturen, dass ich momentan merke, alle Zahnräder greifen ineinander. Dass bei so einer Herausforderung einfach vielleicht manche Dinge mal ein bisschen langsam gehen, glaube ich, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich merke einfach, der Zusammenhalt, die Solidarität und auch die Unterstützung aus der Bevölkerung ist so groß, dass ich einfach sehr viel Zuversicht sehe, dass wir einfach mit dieser Herausforderung gut umgehen können, weil einfach so eine breite Basis mithilft und das gemeinsam mit uns bewältigen will.
Frau Landesrätin, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Danke fürs Gespräch.
Themenwechsel jetzt. Corona-Pandemie, explodierende Energiepreise, Ukraine-Krise, ein angedrohtes Vertragsverletzungsverfahren der EU in Sachen Wolfabschüsse. Die Tiroler Landespolitik hat derzeit einiges zu schultern. Darüber spreche ich jetzt mit Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler von der ÖVP. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, am vergangenen Samstag wurden Sie mit 97% der Stimmen eindrucksvoll vom Landesbauernrat als Bauernbundobmann bestätigt. Was bedeutet das für Sie persönlich?
Ja, das bedeutet natürlich schon, dass man einen sehr großen Rückhalt hat, sozusagen auch in der eigenen Berufsgruppe. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es ja nicht immer einfach, alle irgendwie auch zufriedenzustellen, alle Wünsche zu erfüllen. Aber ich glaube, es hat man schon erkannt, dass man versucht, hier wirklich einen geraden Weg zu gehen, sozusagen keine Versprechungen zu machen, die da nicht einhaltbar sind, sondern einfach bestmöglich unter diesen Umständen, die wir jetzt haben, sozusagen die Arbeit zu machen. Das ist natürlich eine große Bestätigung für mich, aber auch eine riesige Verantwortung. Wir haben Gott auch in der Tiroler Landwirtschaft große Herausforderungen und das ist eine große Verantwortung, doch in die Zukunft zu schauen und auch diese Themen dann auch umzusetzen.
Ist dieses eindeutige Votum bereits also eine Art Fixticket für einen Sitz in der nächsten Landesregierung?
Ja, fix kann man auch sagen nach der Landtagswahl. Also zuerst ist der Wähler am Wort und dann schauen wir, wie die Ergebnisse ausschauen. Aber ich glaube schon, ich bin guter Dinge, wenn man einen großen Rückhalt in der eigenen Berufsgruppe und ich möchte es auch in der Bevölkerung hat, dann ist es schon ein Zeichen, dass man auch für die Zukunft gewollt ist. Und selbst bin ich ja durchaus in der Lage, die Dinge zu regeln und auch, glaube ich, in der Zukunft durchaus positive Akzente zu setzen.
Am vergangenen Sonntag war auch Stichwahl. Welches Fazit ziehen denn Sie aus den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen?
Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen standen natürlich schon unter einem sehr ungünstigen Stern, weil es viele Verwerfungen auch gibt in der Gesellschaft. Wenn man gerade die Pandemie hernimmt, gibt es viele Teile der Bevölkerung, die viele Dinge auch ablehnen. Und das ist für eine Regierungspartei immer sehr schwierig, wenn man zwar notwendige Dinge umsetzen muss, die aber in Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert sind. Also unter diesen Umständen glaube ich schon, dass auch von der ÖVP, glaube ich, darf man durchaus zufrieden sein, weil wir wirklich als Bürgermeisterpartei wieder stabil gewesen sind. Wir haben in einzelnen Gemeinden sozusagen wieder einen Bürgermeister dazugewonnen, in anderen natürlich wieder verloren. Das hängt immer natürlich von verschiedenen Persönlichkeiten auch ab. Die Landespartei kann da nicht immer sozusagen hier das Ganze zutun, aber ich glaube schon, dass es uns gelungen ist, wieder wirklich sozusagen auch in den Gemeinden stabile Kräfte sozusagen zu sammeln und auch für die Zukunft gerüstet zu sein, weil eben die Gemeinden wirklich das Fundament des Landes sind, weil in den Gemeinden ganz wichtige Entscheidungen getroffen werden, die auch dann sozusagen im Land weitergetragen werden.
Es fällt aber auf, dass die ÖVP gerade in der Inntalfurche, Wörgl einmal ausgenommen, doch Probleme hat, die Leute zu mobilisieren.
Ich glaube, das hängt natürlich an gewissen Dingen. Wenn man jetzt Wörgl beispielsweise hernimmt, dann hat es hier in Wörgl einen Umschwung sozusagen oder ist ein Umschwung eingeleitet worden. In anderen Orten hat wahrscheinlich die Bevölkerung wieder andere Beweggründe gehabt, um sozusagen ein Ergebnis darzustellen. Also das kann man nicht generell sagen. Aber natürlich ist es sozusagen für die ÖVP nicht ganz einfach, auch in urbanen Räumen ihr Programm durchzutragen, weil der persönliche Kontakt sehr schwer ist. Also in den kleinen Gemeinden ist der persönliche Kontakt sehr einfach oder leichter zu haben. Und in den großen Gemeinden oder Städten tut man sich immer schwerer, wirklich diesen persönlichen Kontakt, und gerade in der Pandemie wurde es kaum möglich, persönliche Kontakte zu machen. Und deshalb vielleicht auch das eine oder andere Ergebnis, was nicht sozusagen in unserem Sinne war.
Was sagen denn Sie zu Kramsach, wo der Ortsbauernobmann gemeinsam mit dem Wirtschaftsbundobmann den ÖVP-Kandidaten Zisterer gestürzt hat und den FPÖ-Kandidaten unterstützt hat?
Das ist ein klares Beispiel, wie halt persönliche Befindlichkeiten in einem Ort stattfinden. Also da kann man natürlich wenig Einfluss darauf haben. Aber ich glaube, solche Einzelfälle gibt es immer wieder, wo es nicht um Parteien geht, sondern wo es um persönliche Befindlichkeiten geht.
Sie waren ja beim Landesbauernrat, klarerweise. Wie haben Sie denn die Stimmung unter den Bauern empfunden?
Ja, wir haben in der Landwirtschaft, auch in den bäuerlichen Familien an und für sich schon eine Stimmung, die durchaus sozusagen eine gewisse Aufbruchstimmung ist, weil die Tiroler Landwirtschaft ständig im Umbruch ist. Wir versuchen wirklich ganz uns breit aufzustellen, wirklich auch diese kleinteilige Landwirtschaft gut abzusichern. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich wieder sozusagen Ängste und Befürchtungen, was auf uns zukommt. Gerade die Ukraine-Krise ist natürlich ein riesiges Thema auch in der Landwirtschaft. Kosten steigen, Energiekosten steigen, Futterkosten steigen und auf der anderen Seite sind natürlich die Produktpreise nicht in dem Ausmaß mitgezogen. Es gibt auch Themen wie beispielsweise die Wölfe, die sozusagen auch in Tirol ein großes Problem sind, wo viele natürlich auch sagen, ja, wie geht das weiter, wie kann das in Zukunft funktionieren, wie können wir die Almen in Tirol auch zukünftig traditionell bewirtschaften. Solche Fragen stehen natürlich im Raum. Und deshalb ist oft ein bisschen so eine gemischte Stimmung. Einerseits schon wirklich der Zug zum Tor, also eine gewisse Aufbruchstimmung, neue Themen zu besetzen. Auf der anderen Seite natürlich gewisse Ängste und Befürchtungen. Was kommt hier auf uns zu oder wie wird das ganze Problem gelöst?
Stimmt es, dass unter der Bauernschaft der Wunsch groß ist, dass die ÖVP sich nach der Landtagswahl um einen anderen Koalitionspartner schaut?
Ich glaube, es geht da nicht um Koalitionspartner, sondern es geht darum, wie wir notwendige Dinge auch in der Landwirtschaft und jetzt gerade, wenn wir das Thema große Beutegreifer oder Wölfe wieder hernehmen, wie wir es schaffen, hier klare Entscheidungen zu treffen, auch für die Zukunft, dass das Ganze wieder funktioniert. Und da braucht es eben auch einen Koalitionspartner, der dann versucht, auch mit uns diese Probleme zu beseitigen.
Das sind aber nicht die Grünen, oder?
Die Grünen waren in der Vergangenheit durchaus beweglich. Das wird sich dann herausstellen, wie wir ein neues Regierungsprogramm zustande bringen. Und möglicherweise gibt es auch hier die eine oder andere Bewegung.
Fakt ist, dass die Schafbauern extrem unzufrieden sind. Sie werfen der Regierung überhaupt und Ihnen ganz persönlich vor, in den letzten 4 Jahren nichts getan zu haben. Stimmt dieser Vorwurf?
Ja, natürlich aus einer gewissen Entfernung kann man sagen, okay, da hat sich nichts getan. Wenn man natürlich genauer hinschaut, haben wir gerade im letzten Jahr versucht, alle landesrechtlichen Möglichkeiten auszunutzen, um diesem Problem Wolf zu begegnen. Einerseits haben wir ja ein Jagdgesetz und Almschutzgesetz dahingehend geändert, um hier durchaus eine Bewegung hineinzubringen. Das Problem bei diesen Dingen ist, dass wir hier europäische Normen haben, die sehr starr sind. Und wo uns relativ wenig Spielraum bleibt, hier wirklich Schadwölfe oder Problemwölfe zu entnehmen. Wir haben das letztes Jahr versucht, es ist sogar gelungen, einen positiven Bescheid hier herbeizuführen. Der wurde dann nach 2 Wochen vom Verwaltungsgericht wieder behoben, weil es natürlich rechtstheoretische Ansätze auf der anderen Seite auch gibt, das zwar nicht in unserem Sinne ist, aber Gerichte entscheiden halt einmal, da kann die Politik jetzt nicht direkt auch eingreifen, sondern auf uns geht es darum, und das, glaube ich, deswegen geht es ja sozusagen in eine andere Richtung, weil wir gesagt haben, mit diesen landesrechtlichen Möglichkeiten kommen wir so nicht weiter. Wir brauchen ein System, wo wirklich eine Bewirtschaftung sozusagen dieser Wolfspopulation möglich ist. Und dieses System haben wir durchaus im großen Alpenraum geordnet, weil es gibt ja ähnliche Beispiele wie in Schweden, wo sie versuchen zumindest in die Richtung zu arbeiten, dass gewisse Regionen vom Wolf sozusagen möglichst freigehalten werden. Das geht in Österreich nicht, weil wir keine Region haben, die bereit ist, Wölfe sozusagen aufzubewahren bzw. Wölfe zu dulden. Also wir werden nicht Niederösterreich sozusagen bitteln oder betten können, dass sie sozusagen ihren Bereich oder ihre Räume für die Wölfe zur Verfügung stellt. Das werden wir politisch nicht zustande bringen, sondern wir haben gesagt, wir versuchen im Alpenraum, nachdem diese Wolfspopulation ja grenzüberschreitend unterwegs ist, im Alpenraum hier eine sozusagen nicht nur Aktion zu starten, wie wir die Wölfe monitoren, wo wir wissen, welche Wölfe wo unterwegs sind, sondern auch ein Management, dass wir auch die Wölfe entnehmen können, die sich ständig an den Haustieren vergreifen. Das ist zwar nicht ganz einfach, weil leichte Antworten zu geben ist da einfacher, aber das ist im Rahmen dieser EU-Rechtsnormen der einzige Weg, dass wir zukünftig ein Modell entwickeln, dass wir sagen, okay, die Alpenländer sind gemeinsam bereit und wir haben ja eine Konferenz der Minister, Agrarminister schon gehabt, der Alpenländer, die alle sozusagen gesagt haben, okay, das ist der richtige und notwendige Weg. Wir müssen jetzt gemeinsam die Dinge angehen und dann der Europäischen Kommission sozusagen diesen Vorschlag bzw. dieses Projekt vorzuschlagen, dass wir das so machen. Das heißt dann, es werden die Wölfe ja nicht aussterben, aber sie können bejagt werden, weil alle Wölfe, die sich ständig an den Haustieren vergreifen, müssen halt einmal entnommen werden. Und was schade ist, dass es hier noch keine Bewegung gibt. Von Seiten der Europäischen Kommission haben wir nur die Rückmeldung, dass sich der Großteil oder die Mehrheit der Bevölkerung in Europa die Rückkehr der großen Beutegreifer wünscht. Und das ist natürlich in Wahrheit ein Desaster, weil da wirklich Menschen im ländlichen Raum alleine gelassen werden. Das ist schade, weil die Europäische Union an und für sich ein großes Friedensprojekt ist. Auf der anderen Seite ist man nicht bereit, Menschen, die wirklich Probleme haben, dass man diese Probleme auch angeht.
Jetzt droht die EU mit Klage. Wie werden Sie denn auf die neuerlichen Schafrisse reagieren? Es ist ja davon auszugehen, dass es wieder welche geben wird, nachdem die Wölfe künftig nicht einen Bogen um Tirol machen werden.
Ja, derartigen Klagen, das haben wir ja schon öfter auch im Naturschutzbereich gehabt. Also da sind wir relativ gelassen den Dingen entgegen, weil wir relativ eine klare Position haben. Wir haben rechtlich versucht, eben die Möglichkeiten oder die Ausnahme Tatbestände dieser EU-Richtlinie zu nützen. Also da gibt es in Wahrheit keine Klage, weil wir auch diese gelinderen Maßnahmen schon gemacht haben. Deshalb sehe ich diesen Dingen sehr gelassen entgegen. Und wir werden auch im heurigen Sommer versuchen, wenn es Wölfe gibt, die sich ständig wieder an den Haustieren vergreifen, dass wir da Abschussbescheide sozusagen zustande bringen. Das ist jetzt einmal der erste Schritt. Aber ich glaube, das ist unbefriedigend, weil das viel zu lange dauert. Wir brauchen ein System, wo wir wirklich relativ schnell auf solche Dinge reagieren können, und das geht nur, wenn wir sozusagen eine Population bewirtschaften können, die ausreicht. In Österreich haben wir diese Population nicht, weil wir haben ja nur ein Rudel irgendwo in Niederösterreich in Allensteig, und das ist EU-rechtlich viel zu wenig. Wir brauchen sozusagen eine Population, die bewirtschaftbar ist, und im Alpenraum haben wir über 160 Rudel. Unsere Experten, wir haben da wirklich europäische Experten an Bord, die sagen, 130 Rudel reichen im Alpenraum aus. Also müssten wir in der Lage sein und auch rechtliche sozusagen Absicherung bekommen, dass wir wirklich da wirklich ins Tun kommen und jene Wölfe, die sich quasi an den Haustieren vergreifen, speziell auf den Almen, dass wir da Abschüsse frei bekommen.
Die Schafbauern in Tirol haben sich in einem Verein, Freien Weidezaun, organisiert, der jetzt Ihnen und dem Landeshauptmann Platter ultimativ ein Gespräch abbringen wollen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist erstaunlich, weil wir haben ja Gespräche gehabt. Also das ist ein bisschen eine eigenartige Vorgangsweise von den sozusagen maßgeblichen Persönlichkeiten. Ich bin ja ständig mit vielen Schafbauern im Austausch. Die haben da relativ einen einfachen Zugang. Gespräche gibt es immer wieder, aber Ultimatum nutzt da nichts, sondern es gibt halt europäische Rechtsnormen, es gibt sozusagen auch Rechtsnormen in unserem Lande, und die Dinge sind so zu bewegen, dass wir Richtung ans Ziel kommen. Und das ist keine einfache Arbeit. Wir wissen, dass sich Brüssel da sehr schwer bewegt. Deshalb versuchen wir, ein System zu finden, wo wir auch abseits sozusagen europäischer Normen Möglichkeiten haben, die Dinge zu regeln, und in die Richtung gehen wir.
Abschließend noch ein anderes Thema, Sport. Der Investor des FC Wacker Innsbruck hat offensichtlich noch immer kein Geld überwiesen. Glauben Sie, dass das nochmal was wird?
Ja, glauben heißt meistens nicht wissen. Das ist ein altes Sprichwort. Wir warten natürlich auf die Rückmeldung, weil wir haben ganz klar gesagt, also die öffentliche Hand steht natürlich zum Wacker Innsbruck, keine Frage. Auch die Stadt Innsbruck übrigens hat hier klar sozusagen ein Commitment abgegeben, aber wir brauchen wirklich auch fundierte Unterlagen, dass es kein Abenteuer wird. Abenteuer haben wir hier jetzt ausreichend gehabt beim Wacker Innsbruck, sondern wir brauchen eine solide Basis, wo wirklich der Sport im Vordergrund steht, wo wirklich im Vordergrund steht, die heimischen Talente zu fördern. Das wäre die Aufgabe eines Traditionsclubs, und diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass man wirklich wieder Geld in die Hand nehmen, um diesen heimischen Sport, insbesondere den Fußball, weil Fußball natürlich in Tirol ein Thema ist, das in allen Orten des Landes gut abgedeckt ist. Viele tausende Kinder sozusagen bewegen sich auf den Sportplätzen, und das war natürlich toll, wenn wir wieder einen Verein hätten, einen Traditionsverein, über 100-jährige Geschichte, dass das wieder funktioniert.
Das heißt also, das Land bleibt bei seiner Haltung, solange der Investor nicht Geld überweist, bleibt auch der Geldhahn des Landes zu.
Ja, das ist eine rechtlich normale Vorgangsweise. Das Land darf kein Geld hingeben. Das wäre möglicherweise Konkursverschleppung, sondern wir brauchen hier einen klaren Schnitt, was die Vergangenheit betrifft, und ein klares Zukunftskonzept, dann können wir wieder weitermachen.
Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bleiben Sie gesund.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.